ARD. Dies sind die verborgenen Worte, die Jesus der Lebendige sprach, und es schrieb sie Didymos Judas Thomas.
Ein Evangelist Thomas? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind mit ihren Jesusporträts im Kanon der Bibel überliefert. Das Thomas-Evangelium ist erst vor relativ kurzer Zeit wiedergefunden worden.
Also am Thomas-Evangelium kommt man, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr vorbei. Da hat er viel zu viel an Spannendem zu bieten.
Dies sind die verborgenen Worte, die Jesus der Lebendige sprach und sagte, wer die Bedeutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken.
Wie wurde Jesus noch erinnert? Anders. Es gibt viele sogenannte Apokryphen, Zeugnisse aus den Anfängen des Christentums, die im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts von den Kirchenvätern, von den frühen Theologen aussortiert wurden. Das interessiert mich. Und dann im Speziellen dieser Evangelist Thomas, an dem man nicht mehr vorbeikommt. 114 Logien, Sprüche Jesu also, Gleichnisse, Zusagen.
In denen ja überraschenderweise nicht einmal das Wort Christus und nicht einmal das Wort Gott vorkommt.
Thomas steht für eine Tradition, die in Ostsyrien und in Indien lebendig war und blieb. Manche meinen, lese ich, da sei ein göttlicher Fingerzeig mit dem Spiel, dass der Text ausgerechnet im 20. Jahrhundert wieder auftaucht, wo das Interesse an den Traditionen des Ostens groß geworden ist, an gangbaren Praktiken in Sachen Erleuchtung und wo in diesem verrätselten Text ein Jesus gezeichnet wird, der genau damit zu rechnen scheint. Erleuchtung, Erlösung, Himmelreich im Hier und Jetzt.
Dies sind die verborgenen Worte, die der lebendige Jesus sagte. Und das ist, glaube ich, nicht der Auferstandene unbedingt. Ich meine, kann er auch sein, aber das ist sozusagen der überzeitlich lebendige Jesus, ja, der uns alle direkt anspricht in diesen Texten. Also wir sollen sozusagen Suchende werden in dieser Spur.
Mache ich mich also auf die Suche. Doch, man wusste, dass es auch ein Thomas-Evangelium gegeben haben musste. Ein paar berühmte Kirchenlehrer haben es Anfang des 3. Jahrhunderts erwähnt, lese ich. Hippolyt und Origenes und Eusebius. Aber offenbar sahen sie Thomas kritisch. Dann eine Entdeckung. Um 1900 wurden drei griechische Textfragmente gefunden, mit ein paar Jesusworten, die damals noch nicht dem Thomas-Evangelium zugeordnet werden konnten, sondern einfach als Worte Jesu veröffentlicht worden waren. Und dann, 1945, die Sensation. Europa, ein Trümmerhaufen. Unklare Verhältnisse auch in Nahost. Der Bauer Mohammed Ali Zaman reitet mit 6 seiner Brüder auf Kamelen zum Berg Gebel al-Tarif, rund 60 Kilometer nördlich von Luxor, nahe dem Städtchen Nakhamadi, Oberägypten. Die Brüder suchen nach der fruchtbaren Erde Sabak, stoßen dabei auf ein Grab, auf ein altes Skelett und, Überraschung, daneben wurde ein Tonkrug beerdigt. Sie hoffen auf Gold. Sie zerschlagen den Krug, finden aber nur 13 in Leder gebundene Papyrusbücher. Die packen sie ein, als Brennmaterial. Mohammeds Mutter nimmt einige Seiten zum Feuermachen. Doch Mohammed Ali Zaman findet den Fund seltsam. Er fürchtet wegen eines Blutrachezwists eine Polizeidurchsuchung und gibt die rätselhaften, staubigen Fundstücke lieber an den koptischen Priester Alcumus Basilius. Der gibt sie weiter an einen Geschichtslehrer, der an Antiquitätenhändler, an Schmuggler, bis die Kodizes im Koptischen Museum in Kairo landen. Sie sind mehr wert als Gold. Eine Schatzkammer verlorener antiker Texte aus der Frühzeit des Christentums, darunter das Thomas-Evangelium, auf Koptisch, also aus der ägyptisch-christlichen Tradition der Antike. Eine Übersetzung aus dem griechischen Original, beerdigt. versteckt möglicherweise vor Zensur, Vernichtung, eingewoben in eine Sammlung damals theologisch umstrittener Texte aus einer christlichen Denkrichtung, die Gnosis genannt wird, selbst aber nicht der Gnosis zuordbar. Sie wirken alt, sehr original.
Dies sind die verborgenen Worte, die Jesus, der Lebendige, sprach und sagte: Wer die Bedeutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken. Und wenn er findet, wird er verwirrt sein. Und wenn er verwirrt ist, wird er sich wundern und wird herrschen über das All.
Bevor ich weiterlese, will ich mit einem sprechen, der sich mit diesen Apokryphen auskennt. Mit denjenigen Schriften, die nicht in den Kanon des Neuen Testaments mit aufgenommen wurden, die aber eben zum Teil sehr alt sind.
Wir müssen von dem Vorurteil weggehen, dass das wirklich alles irgendwie, dass der Kanon ist das, was sozusagen uns rein im rechten Glauben hält. Und außerhalb ist alles, was da steht, irgendwie heretisch, ketzerisch, schlecht, defizitär, schlechte Theologie, dumm oder sowas. Das stimmt so einfach nicht.
Tobias Niklas ist Professor an der Katholischen Fakultät in Regensburg, zuständig fürs Neue Testament und ein Experte für solche alten außerbiblischen Texte. Er ist international vernetzt, Mitglied einer DFG-Forschungsgruppe mit dem Titel Jenseits des Kanons. Es leuchtet mir unmittelbar ein, was Tobias Niklas sagt. Wir müssen uns, sagt er, das frühe Christentum wie einen Kommunikationsraum vorstellen, einen Diskursraum. Einen Raum, in dem viel gedacht, gestritten, argumentiert, erzählt wurde. Wer ist dieser Jesus? Warum ist er lebensbedeutsam? Was können wir konkret tun, um in seiner Spur zu leben? Viel ist zwar nicht erhalten, aber einzelne Stimmen schon, und die erinnern Jesus eben unterschiedlich.
Die verschiedenen Evangelien, die wir noch haben, aber auch andere Texte, sind auch zu verstehen, nicht nur einfach als Geschichten über die Vergangenheit oder so, sondern als Statements, die Dialoge bieten und sagen, unsere Art, Jesus zu sehen, unsere Art, die Gemeinde zu sehen, unsere Art, das zu organisieren, das ist die richtige. Und da denkt man natürlich dann sehr häufig dabei an, aber nicht diejenige, wie sie Matthäus oder Johannes oder andere betonen. Und da ist dann das Thomas-Evangelium ein super spannendes Statement. Zum Beispiel um die Frage, ist jetzt Jesus sowas wie ein apokalyptischer Prophet? Das wäre er ja beim Markus-Evangelium, beim Matthäus-Evangelium dazu noch sowas wie ein jüdischer rabbinischer Lehrer, der da polemisch zum Teil auch lehrt. Oder ist er so etwas wie ein Weisheitslehrer, der auch in einen Dialog treten kann mit der Philosophien der Zeit? Ist er zu verstehen als derjenige, der von den Toten auferstanden ist? Oder ist er zu verstehen als einer, der weiterhin einfach ein Lebendiger ist, der dauerhaft zu uns spricht? Und wie wichtig ist die Kreuzigung Jesu? Für Paulus das Allerwichtigste, von dem her er alles denkt. Fürs Thomas-Evangelium sowas wie ein Punkt, den man nicht total leugnet, aber man muss ziemlich genau hinschauen, um etwas übers Kreuz Jesu zu finden. Also wenn man sich das so als einen Kommunikationsraum vorstellt, ist das für mich so wie letzte Stimmen, die aus diesem Raum erhalten sind, die ich zum Teil auch in eine Spannung zueinander setzen kann. Und dieser Kommunikationsraum, dieser Denkraum, der wird viel spannender, wenn ich solche Texte mit ins Zentrum stelle.
Einen Text wie das Thomas-Evangelium. Ein Evangelium, das Jesus nicht als Christus, also Messias, bezeichnet. Das keine Passionsgeschichte kennt, keine Ostererzählung, sondern von Jesus als dem Lebendigen spricht. Und dann Gleichnisse, Rätselworte, Aufforderungen bietet, manchmal Dialoge mit den Jüngern. Aber jetzt endlich zum Text selbst. So geht das Evangelium los.
Jesus sprach: Nicht soll aufhören, der, welcher sucht, zu suchen, bis er findet.
Und wenn er findet, wird er verwirrt sein. Und wenn er verwirrt ist, wird er sich wundern und wird herrschen über das All.
Gerhard Marcel Martin hat schon in den 1980er Jahren mit dem Thomas-Evangelium gearbeitet. Als evangelischer Theologe an der Universität Marburg mit Studierenden. und er hat damals einen Kommentar verfasst. Einen spirituellen Kommentar, so der präzise Untertitel. Nicht nur drüber sprechen, selbst lesen also, das passt mir an dieser Stelle gut. Diese Einleitungsworte, sagt Gerhard Marcel Martin, sagen uns viel über das Programm des Jesus nach Thomas.
Und das ist noch wirklich das Portal in die Textbestände hinein. Und die Einladung, die ja übervertraut ist, suche, so werdet ihr finden. Okay, und wenn ihr gefunden habt, wird ihr abgefunden sein. Das steht da nicht. Dann seid ihr fertig, dann ich habe alles gefunden und jetzt ist gut. Und in diesem Text, in diesem Spruch heißt es, der gesucht hat, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Und das kann eine ziemlich heftige und lang anhaltende und irritierende Bewegung sein. Das Thomas-Evangelium behauptet, das, was man dann findet, wenn man wirklich gesucht hat, kann ziemlich merkwürdig sein und kann verwirren. Also es ist nicht die Lösung, sondern es ist ein Ebenenwechsel, ein Perspektivwechsel, der so überraschend ist und fremd. Ich finde was ich nicht gesucht habe. Und das ist eine Überraschung, die erschüttern kann, die irritieren kann, die mich auch dazu bringen kann, dass ich so schnell wie möglich den Kontakt wieder unterbrechen möchte. Ich bin plötzlich also entgrenzt, mindestens vorübergehend. Und wenn ich es radikal formuliere, ich weiß nicht mehr, wo ich bin und wer ich bin und wie viel Uhr es ist. Also eine Irritation in Zeit und Raum und Ich und Selbstkoordinaten. Und das gehört aber zu einem radikalen Suchprozess dazu. Das kann passieren. Das kann man sich nicht verschreiben, das kann auch kein Pfarrer oder kein Arzt verschreiben. Aber für mich ist das ein reales Protokoll, was parallel auch bei Paulus an manchen Stellen zu finden ist in seinen Briefen.
Wenn Texte schwierig zu verstehen sind, erzählt Gerhard Marcel Martin weiter, dann spielt er sie, dann setzt er sie mit Leuten in Szene. An der Uni, früher mit Studierenden, bis heute in Kursen, mit an Text- und Körperarbeit Interessierten. Man verstehe sie dann anders, tiefer, sozusagen mit Haut und Haaren. Das hat er auch schon mehrfach mit diesem Wort aus dem Thomas-Evangelium gemacht, das, wie übrigens nicht nur er meint, den Weg einer tiefen spirituellen Erfahrung beschreibt, wie sie weltweit erlebbar ist, manchmal auf Übungswegen, manchmal aus heiterem Himmel.
Von einer spirituellen Erfahrung, die mind-blowing ist, also wirklich aus der Balance bringt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und die nächste Station, die in dem eben zitierten Spruch dann kommt, und wenn er findet, wird er verwirrt sein. Und wenn er verwirrt ist, wird er sich wundern. Und wenn ich mich über etwas wundere, dann heißt das, dass ich in gewisser Weise mir selber wieder und meinem Geschehen ein Gegenüber werde. Also ich bin nicht mehr ausgeliefert. Ich bin noch drin und ich bin irritiert. Aber ich lerne mit und ohne therapeutische oder spirituelle Begleitung mit dieser Verwirrung umzugehen. Ich bin ein Gegenüber, was wirklich diesen Prozess fähig ist zu beobachten. Und aus dem Wundern entsteht dann wirklich eine neue Einsicht. Und die Pointe des Textes ist ja, er wird herrschen über das All. Ich würde es übersetzen mit, er findet eine neue große Souveränität und Freiheit. Und das ist dann wirklich die Eröffnung, auch die anderen Texte, die dann alle folgen, als eine solche Einladung zu verstehen.
Es ist ein Licht im Inneren eines Lichtmenschen und er leuchtet der ganzen Welt, sagt der Jesus des Thomas-Evangeliums an anderer Stelle in diesem Text. Ob er anschlussfähig ist zu dem, was im Zen Erleuchtung genannt wird, will ich wissen. Gerhard Marcel Martin hat schließlich auch einige Jahre als Gastprofessor an der buddhistischen Otani-Universität Kyoto in Japan gelehrt.
Ja, da sehe ich also strukturell und dynamisch völlige Parallelen. Und im interreligiösen Dialog ist wichtig, dass man nicht sagt, alles ist ja immer dasselbe. Das sind tatsächlich verschiedene kulturelle und religiöse und soziale Traditionen und andere Lebensformen in Bezug auf Mönchtum und auf Lehrentwicklung und. Und dass die aber in einem Dialog verschieden sind und verschieden bleiben, aber dieselbe Grunddynamik, denselben Weg, denselben Prozess haben, das ist wirklich Parallelbewegung mit vergleichbarer Energie, mit vergleichbarer Befreiung.
Bevor ich weiterlese, ein bisschen Bibelkunde. Unstrittig ist, dass Markus das älteste Evangelium der Bibel ist. Lukas und Matthäus kannten Markus. Und eine Spruchsammlung, die die Forschung rekonstruiert hat und die Quelle Q genannt wird. Darin finden sich zum Beispiel die bekannten Worte der Bergpredigt. Aus diesen beiden Textvorlagen, Quelle Q und Markus, und noch weiteren einzelnen Überlieferungen, gestalteten Lukas und Matthäus jeweils ihre Jesusporträts. Matthäus für Menschen aus der jüdischen Tradition, Lukas für die griechische Tradition. Johannes schreibt dann deutlich später und in größerer theologischer Distanz. Könnte doch von daher gut sein, dass Thomas parallel zu dieser rekonstruierten Quelle Q zu verstehen ist. Eine Spruchsammlung ohne die Lebensgeschichte Jesu. Aber muss sie deshalb auch aus der Frühzeit des Christentums kommen? Manche sagen nein, sie könnte auch später datiert werden als die biblischen Evangelien. Sie hat nämlich kaum Bezug zur jüdischen Tradition, in die Jesus eingebunden war, in der er lebte und dachte. Silke Petersen lehrt evangelische Theologie an der Universität Hamburg. Schwerpunkt Neues Testament, besonderes Interesse Apokryphen, Maria Magdalena, feministische Exegese, Genderfragen. Und sie ist auch eine, die das Thomas-Evangelium fasziniert.
Also historischer Jesus- und Thomas-Evangelium ist umstritten in der Forschung, weil ziemlich viele Worte, die da drin vorkommen, ungefähr die Hälfte, hören sich so an, als könnten sie auch in den synoptischen Evangelien stehen. Also Markus, Matthäus und Lukas, die nennt man synoptische Evangelien, als könnten sie da auch stehen. Und die andere Hälfte hört sich so an, als wären das irgendwie Fremdkörper. Und jetzt ist das Interessante, dass bei denen, die auch, also die uns bekannt vorkommen, weil sie auch in den kanonisch gewordenen Evangelien vielleicht so stehen könnten, es so ein paar Kandidaten gibt, die sich so anhören, als wäre es die ältere Fassung im Vergleich zu den anderen Evangelien bei Thomas. Und deswegen gibt es, seit dieser Text überhaupt veröffentlicht worden ist, Streit darüber, ob wir hier einen alten, unabhängigen Zugang zur historischen Jesusüberlieferung haben. Und dieser Streit ist, glaube ich, sehr schwer zu entscheiden.
Genauer bitte. Ein Beispiel bitte. Etwa 50% der Texte des Thomas-Evangeliums kennen wir auch aus dem Neuen Testament, sagt Silke Petersen. Doch sind die Gleichnisse und die Worte Jesu dennoch anders. Sie hören früher auf, sie fangen später an, sie haben keine Deutung dabei.
Ein Hauch theoretisch. Also Jesus hat auf jeden Fall Gleichnisse vom Reich Gottes erzählt. Ja, also da ist sich die ganze historische Jesusforschung total einig. So, und jetzt erzählt Jesus Gleichnisse und dann gibt's die Tendenz, die mit Allegorien und Deutungen zu versehen. Ja, da haben wir zum Beispiel das Gleichnis von diesem Sämann, der sät irgendwie Samen auf verschiedene gute Bodenqualitäten. Und jetzt haben wir in Markus 4 so eine Fassung von diesem Gleichnis. Da ist eine ganz lange Deutung dran, die verschiedenen Menschengruppen und was damit alles gemeint ist. Und da hat dann die Gleichnisforschung gesagt, so um 1900, diese ganze Deutung, die ist sekundär, die ganze Allegorisierung ist alles sekundär. Nur dieses Gleichnis von der Saat, das geht schon auf Jesus zurück. So, und dann findet man Mitte des 20. Jahrhunderts das Thomas-Evangelium wieder, also 50 Jahre nach dieser Gleichnisforschung. Und was haben wir da? Dieses Gleichnis ohne die ganze Deutung. Und das ist doch interessant, oder? Also das ist die eine Möglichkeit, diesen Befund zu deuten, ist zu sagen, okay, super, wir haben jetzt hier wirklich die ältesten Fassungen, ja, wir sind näher dran am historischen Jesus hier an dieser Stelle. Die andere Möglichkeit ist natürlich, die moderne Forschung kam auf die Idee, die Deutung ist sekundär, aber warum sollen die denn im Anfang des 2. Jahrhunderts oder so nicht auch auf die Idee gekommen sein? Die können ja genau dasselbe gemacht haben wie die moderne Jesusforschung, nämlich sagen, okay, wir reduzieren das Ganze jetzt auf den Kern, der uns wirklich wichtig ist und schreiben hier nur den Kern auf. Was soll der ganze andere Quatsch? Den lassen wir mal weg. Das könnte ja sein, dass das genau dasselbe ist. Dann wäre es überhaupt nicht ursprünglich, sondern total sekundär.
Weiter im Text jetzt. Was steht da noch über diesen Weg des Thomas? Das kürzeste Wort, das ich finde, heißt, Jesus spricht, werdet Vorübergehende. Eine neue Seligpreisung entdecke ich. Selig ist, wer stehen wird im Anfang, und er wird das Ende erkennen und nicht schmecken den Tod. Dann Bekanntes in Varianten. Jesus spricht: Den Splitter im Auge deines Bruders siehst du, den Balken aber in deinem Auge siehst du nicht. Wenn du herausziehst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du genug sehen, um herauszuziehen den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Und dann wieder radikal neu.
Jesus sprach: Ich bin das Licht, das über allem ist. Ich bin das All. Es ist das All aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf, und ihr werdet mich dort finden.
Der Jesus des Thomas-Evangeliums, diesen Text, den wir gar nicht hätten, hätte nicht der Bauer Mohammed Ali Saman 1945 bei Nakamadi diesen Tonkrug gefunden. Wohl um 350 ist er vergraben worden, sagt die Forschung. Von jemandem, der diese wertvolle Bibliothek aus Papyrus verstecken wollte, bewahren wollte vor Vernichtung, so die Theorie. Ab 325 wird das Christentum durch den römischen Kaiser Konstantin massiv gefördert. Die Kirche sollte das einende Band seines Riesenreiches werden. Dazu brauchte es eine einheitliche Theologie. Es ist die Zeit der Entstehung der großen Glaubensbekenntnisse, der Richtungsentscheidungen, was die Dogmen betrifft, die Jahrhunderte weiterwirkten. Andere Glaubenstraditionen, die nicht so leicht zur nun vereinbarten Denkrichtung passten, wurden bekämpft. Ziemlich hart. Zur Not mit Gewalt. So die Arianer, die in Jesus nicht Gott sahen, sondern nur einen gottähnlichen Menschen. Oder die Lehre der Gnosis. Kein Wunder, dass man eine Handschriftensammlung versteckte, in der sich viele Texte befanden, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen worden waren. Fragen wir mal nach dem Schreiber. Vielleicht kommen wir dann weiter. Wer ist dieser Thomas, der diese Logien aufgeschrieben hat? Didymos Judas Thomas, so lautet der volle Name. Thomas, das ist aramäisch und bedeutet dasselbe wie griechisch Didymos, es bedeutet Zwilling. In den drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, da kommt ein Thomas bei der Aussendung der Jünger vor, lese ich. Und bei Johannes wird ein Thomas mit der Bemerkung charakterisiert, den sie den Zwilling nannten. Eine Spur? Wissen wir nicht. Wir wissen, dass dieser Thomas bei Johannes dreimal schlecht gemacht wird. Er ist dort ja auch der ungläubige Thomas, um dessen Willen der auferstandene Jesus extra noch einmal erscheinen muss. Eine Theorie wäre, denkt man an den Kommunikationsraum der frühen Christenheit, den Tobias Niklas sich vorgestellt hat, dass Johannes und Thomas Konkurrenten waren. Johannes betont den Glauben als Weg zu Gott. Thomas, das Erkennen. Erkennen. Griechisch Gnosis. Kein Wunder also, dass dieser Text in einem Sammelband aus dieser Denkrichtung verborgen war. Da haben wir also zumindest hineingeblättert in das Geheimnis des Thomas-Evangeliums. In diesen Text aus den Anfängen des Christentums, womöglich mit sehr ursprünglichen Jesusworten. Auf alle Fälle mit dem Anspruch, dass der Lebendige direkt zu uns durch die Zeiten hindurch spricht. Eine Schlussrunde bitte. Silke Petersen, Professorin für Neues Testament an der Evangelischen Fakultät in Hamburg.
Das macht es ja so interessant, dieser Text. Also weil der natürlich was bedient, was die Moderne sehr stark sich wünscht, nämlich eine direkte Jesusbeziehung ohne diese doofe Kirche, die uns dauernd auf die Nerven geht mit den Skandalen und all dem, was da jetzt wieder hochkommt. So, und jetzt hat man hier so einen Text, der irgendwie so völlig unkirchlich ist und wo der historische Jesus einen quasi direkt anspricht oder dieser lebendige Jesus, wie er genannt wird am Anfang, direkt zu einem redet und sagt, guck mal hier und guck mal da und so rum und so rum, und dann kann man anfangen, über diese Worte nachzudenken.
Und Gerhard Marcel Martin, evangelischer Theologe, Bibliodramatiker und Kommentarschreiber zum Thomas-Evangelium.
Diese Texte stehen wie Aphorismen spröde im Raum und sind darum wie vergleichbar wirklich mit Koans, also Rätselsprüchen aus der fernöstlichen Tradition im Buddhismus. Sie stehen zur freien Verfügung, verblüffen, und man kann sich, wenn es gut geht oder auch nicht gut geht, die Zähne daran ausbeißen. Weil man denkt, ja, was denn nun?